Sturm feiert Weinhandel, aber Salzburg ein ganzes Team und das zu Recht. Auf einmal darf man wirklich wieder träumen vom Playoff bei den Roten Bullen. Wir lassen bei Europa Cup die gestrigen Spiele Revue passieren und starten mit dem Trainerdebüt von Fabio Ingolic. Das ist eher suboptimal verlaufen, Patrick.
Ja, leider 0 Punkte, 0-3 verloren in Rotterdam gegen Feyenoord. Die waren, obwohl sie eigentlich sportlich ein bisschen am Sand sind, dann doch eine Klasse besser im Vergleich zu Sturm. Mhm. Sie waren in den entscheidenden Momenten einfach gedankenschneller als die Grazer und somit finde ich auch, dass dieser 13-0-Sieg vollkommen in Ordnung geht.
Ein paar Kommentare gleich von den Usern. Hallo 123 via Lola 1. Spielerisch eine glatte 5, was in Österreich abgeht und international bekommt man dann die Rechnung. Ich finde so zumindest die erste Halbzeit, da waren gute Momente mit dabei, der Blackies. Es ist halt das Gegentor vom Timing her ein bisschen deppert gefallen, gleich in der 5. Minute und dann bist du halt gleich mal einem Rückstand hinterher gelaufen.
Ja, und vor allem auch billig, also Ajan Malic eigentlich im Begleitschutz unterwegs gewesen und hat dann auch den Torschützen Watanabe ja nicht einmal annähernd stören können. Finde ich ein bisschen sehr schade. Also ich finde generell, jetzt will mich jetzt nicht auf Malic einschießen, um Himmels Willen, aber ich finde generell, dass es eine eher schwächere Partie von ihm war, wenn ich da zurückdenke, vor einem Jahr in der Champions League gegen Leipzig, glaube ich, war das. Mhm. Also da hat mir der Malic schon besser gefallen, als jetzt da in den jüngsten Einsätzen, die er für Sturm gezeigt hat.
Wir haben ja gerade in der Vorbesprechung auch mit einem Kollegen, der viele Sturmspiele beobachtet, gesprochen. Der ist ja nicht ganz sicher, wo Malic am besten aufkommen ist bei dieser Sturmmannschaft. Ob das vielleicht doch einer ist in einer Dreierkette, dass du Teil dieser Dreierkette bist, gar nicht so außen. Ich meine, das ist dann natürlich auch generell die Frage, wie geht es weiter mit Malic, wenn jetzt dann Gazibekovic dann auch spielberechtigt ist. Also das werden interessante Entscheidungen sein, die Fabio Ingolic treffen muss. Scout hat via Lola 1 geschrieben, man war bei den Toren Begleitschutz, wie du schon gesagt hast, Sturm Graz Verteidigung und an vorderster Front nur ein Lüfterl. Am besten hat mir der 17-jährige Weinhandel gefallen und das ist doch der positive Lichtblick des gestrigen Abends, denn mit dem habe ich jetzt ja nicht unbedingt gerechnet, dass der gleich von Beginn an ran darf.
War schon ein Statement, also da gehört auf jeden Fall einiges an Mut dazu von Fabio Ingolic. Ist natürlich auch ein kleines Risiko, denn ich meine, der Luca ist mit 17 Jahren und 11 Tagen jetzt der jüngste Österreicher der Europa League-Geschichte. Ich meine, der generell auch sehr ereignisreiche 3 Monate jetzt hinter sich mit der famosen U17-WM. Danach einmal schön ein bisschen runterkommen, Weihnachten mit der Familie, Trainingslager mit Sturm, neuer Trainer und dann wirst du gleich reingeworfen, feierst dein Debüt und das halt eben auch noch gleich in der Startelf. Hat mir aber sehr gut gefallen, also er war schon einer der Lichtblicke in dieser Sturmelf.
6 von 8 Zweikämpfe hat er gewonnen, 3 von 4 Pässe sind angekommen. Also das war schon sehr gut für die erste. Mhm. Man darf man nicht vergessen, der hat vor ein paar Monaten noch Liga 2 gespielt. Ja. Und jetzt spielst du in De Kolb vor so einer Kulisse. Das war zwar nicht ausverkauft gestern.
Über 30.000 waren es dann noch. Also. Und einen Distanzschuss hat er ja auch noch gehabt. Man ging zwar in die Arme jetzt da vom Wellenreuter, aber dennoch. Ja. Also es gab ja auch nicht so viele offensive Lichtblicke. Mhm. Also Jatta und Malone ja doch beide eher abgemeldet gewesen. Und wenn sie den Ball hatten, dann eher mehr schlecht als recht. Aber da war der Luca Weinhandel auf jeden Fall eben einer dieser Lichtblicke am gestrigen Abend.
Du hast es gesagt, der jüngste Österreicher in der Europa League-Geschichte mit 17 Jahren, 11 Tage im UEFA Cup war Andi Ivancic, ja, der Vorgängerbewerb von der Europa League, sogar noch 2 Jahre jünger.
2 Tage.
2 Tage, Entschuldigung, was habe ich gesagt? 2 Jahre?
2 Jahre, da wäre er 15.
Das wär heftig. Aber er ist generell nur der zweitjüngste internationale Sturmdebütant, denn Roman Wallner war sogar noch jünger, am 9. Dezember 1998 mit 16 Jahren, 10 Monaten und 5 Tage hat er sein Champions League-Debüt gefeiert. Ich meine, diese Geschichte rund um dieses Debüt ist eigentlich irre.
Ja, wenn man auch noch bedenkt, dass das auch sein Pflichtspieldebüt war auf Profi-Ebene für Sturm und das in der Königsklasse gegen Inter Mailand. Also da gibt es ja eben Namen wie Roberto Baggio oder auch ein R9 Ronaldo, ja, Diego Simeone, waren aber seine einzigen 6 Minuten in seiner Sturm-Ära für die Kampfmannschaft. Danach ging es eben zu Rapid, aber mit, was hast du mit 16 Jahren, 10 Monate und 5 Tage gemacht?
Ja, sicherlich nicht in der Champions League gespielt, aber da kann mich noch gut erinnern an die Bilder und ich finde es halt nicht mehr immer geil, wenn du das erste Mal auf Profi-Ebene debütierst und dann halt gleich ganz oben.
Ja,
aber das ist ja das Einzige, was eigentlich für Roman Wallner auch in Frage kommt, wenn wir ehrlich sind. Die Goats des österreichischen Fußballs. Generell muss man aber sagen, Niederlande ohnehin ein schlechtes Pflaster für Sturm. Die letzten 5 Spiele hat man auf niederländischem Boden alle verloren. 1-17 Tore vor diesem 0-3 gegen Feyenoord gab es auch ein 1-4 gegen PSV Eindhoven 2023 oder 0-6 gegen Feyenoord 2022. Hast du dir große Veränderungen überhaupt erwartet mit dem Trainerwechsel, dass man die gegen Feyenoord schon erkennt?
Naja, ich meine, neue Sturm und neue Identität, das klingt ja alles schön und gut, aber in so einer kurzen Zeit ist das für mich einfach nicht realistisch möglich. Also das ist ja kein Projekt von 3, 4, 5 Wochen, das ist ja ein eher schon ein langwieriger Prozess und vor allem jetzt in der Europa League ist es ja auch nicht so einfach. Du darfst die Neuzugänge darfst du ja auch nicht spielen lassen, unter anderem, eben hast du eh schon vorher gesagt, Gazi Begovic zum Beispiel. Das fehlt dann schon auch noch zusätzlich, sprich der Fabio Ingolitsch kann ja nicht einmal wirklich was ganz Neues jetzt da irgendwie anfangen oder Sturm neu irgendwie aufbauen. Das braucht einfach Zeit. Sturm neu beginnt eben für mich nicht in Rotterdam, beginnt auch für mich jetzt nicht nächste Woche in Graz gegen Brandenbergen, beginnt einfach dann in der Bundesliga und im ÖFB-Cup, wenn es dann im Februar wieder losgeht.
Interessantes Duell dann für Fabio Ingolitsch gleich im Cup gegen Alltag. Wir hören mal kurz rein beim lieben Kollegen Johannes Hofer, der hat die gestrige Partie in Rotterdam kommentiert und geben ihm die Frage eigentlich weiter, hat er eine Veränderung, hat er ein neues Sturm Graz gestern erlebt?
Viel wurde im Vorfeld dieses Spiels über die neue Sturmidentität, über die Intensität gesprochen, aber ja, all das hat das Team von Fabio Ingolitsch ziemlich vermissen lassen. So ehrlich muss man sein, von der neuen Anschrift war noch nicht alles drin zu sehen. Zu dominant war der Gegner und dabei war Feyenoord gar nicht so dominant. Das hat vor allem in der ersten Spielhälfte ganz klar den Anschein gemacht, dass auch Feyenoord ordentlich verunsichert war. Trotz dieser frühen 1-0 Führung für Sturm am Ende einfach eine Nummer zu groß. Das Ergebnis, ja, mit 3-0 auch sehr deutlich. Ein kleiner Lichtblick aus Sturmsicht oder ein mutiger Lichtblick. Definitiv das Debüt von Luca Weinhandl, der U17 Teamheld, der Vize-Weltmeister aus dem Vorjahr, hat seine ersten Minuten bekommen im Team von Fabio Ingolitsch, seine ersten Minuten in der ersten Mannschaft. Man hat gesehen, er war sehr auf Sicherheit bedacht, aber, und das ist ein gutes, ein positives Zeichen, dem Nachwuchs auch eine Chance zu geben. Am Ende kam ja dann auch Jakob-Peter Rüdl ins Spiel. Mit Luca Weinhandl ist das Debüt definitiv geglückt, denn er hat es solide gemacht, hat keine Ausschläge nach unten gehabt.
Also, danke für deine Einschätzung. Sportlich war wenig Positives dabei, aber am Trikot eine wichtige Message.
Ja, ein Sondertrikot, stoppt Gewalt an Frauen, ganz, ganz wichtige Message. Zeigt auch mal wieder, dass Fußball Haltung zeigen kann und bin auch sehr froh, dass das die Sturmverantwortlichen hier gemacht haben. War ja auch schon in Norwegen gegen Bodø Glimt der Fall, denn ich glaube, in Norwegen und in den Niederlanden darfst du ja keine Alkoholwerbung auf dem Trikot haben. Deswegen haben sie da ein wunderbares Sondertrikot ja, präsentiert, sind damit aufgelaufen, kann man auch noch im Sturm Shop kaufen.
Also gönnt euch das Trikot, sportlich gesehen, aber ein Bauchfleck von Sturm ins neue Jahr. Aber es gibt sie ja doch noch, die positiven Ergebnisse österreichischer Teams in Europa. Kommt ein bisschen überraschend, aber Red Bull Salzburg hat ein Finale um ein Playoff-Ticket. Patrick.
Ja, auf jeden Fall, weil ein Kerem Alebegovic aber komplett on fire war. Also generell eine sehr, sehr starke erste Halbzeit von den Bullen gegen Basel, die dagegen eher ein Totalausfall waren. Also wichtiger 3-1 Sieg. Gut, was müssen es aber, was vier Plätze müssen es gut machen, damit es da wirklich
also, gehen wir es mal so,
das
so,
Playoff erreichen.
Also generell das Spiel an sich, wie du sagst, Kerem Alebegovic richtig stark performt. Ich finde auch, dass Basel da beim Spielaufbau einige Patzer mit dabei gehabt haben, aber das soll die Leistung von Salzburg nicht schmälern.
Geschenk von Daniliuk unter anderem.
Von Daniliuk ja auch, aber zum Beispiel Andy Boy 34 schreibt, Licht am Ende des Tunnels, wenn sie so weitermachen, dann ahne ich Schlimmes für die Liga. Scherz, es ist aber aber definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Und der Felix 2 schreibt via YouTube, glaub nicht, dass gegen Aston Villa noch was drin ist, außer die schonen Leute. Und Sturm ist leider eh weg. Hoffentlich schafft man noch einen Sieg für einen versöhnlichen Abschied. Aber, also summa summarum, Salzburg wirklich das erste Mal seit langem, dass ich mir gedacht habe, ja, da könnte jetzt ja vielleicht wirklich was entstehen. Frage ist halt, wie lange kannst du Kerem Alibegovic überhaupt in Salzburg halten?
Das ist richtig. Also ich hoffe mal für Salzburg und auch eben für die Bundesliga, weil schon schön zum Ansehen ist, dass er bis zum Sommer mindestens einmal bleibt. Dann kann ich es mir schwer vorstellen. Ich bin noch wirklich heilfroh, dass der Kerem Alibegovic nicht so gegen Österreich gespielt hat im November, weil sonst weiß ich nicht, ob wir dann bei der WM dabei wären. Aber, Entschuldigung, was war deine Frage jetzt eigentlich genau?
Was war das?
Also, okay, nein,
Kerem Alibegovic,
ja, nein, das passt, ja. Also ich meine, ja. der wirklich, was der für ein Feuerwerk, der hat ja auch noch in der zweiten Halbzeit die Stange oder Latte getroffen, also sprich, der hat sogar einen Dreierpack erzielen können. Salzburg hat das einfach eiskalt ausgenutzt, ja.
Das war aber schon
so schwimmt.
Was man schon auch erwähnen muss, sportlich war es gut von Salzburg, aber fantechnisch, was war da los in der Red Bull Arena? Eigentlich wenig bis gar nichts, nur 6.741 Zuschauer. Zum Vergleich, Liefering gegen Austria Salzburg lockte im Herbst in Liga 2 8.120 Zuschauer. Es ist jetzt der international nicht der ganz heftige Negativrekord von Salzburg, aber...
Also in der Europacup-Saison schon. Ja. Noch dazu muss man ja sagen, 6.700 Leute im Stadion, ja, 1.500 davon ja aus der Schweiz angereist. Noch dazu wissen wir ja auch nicht, wie viele Tickets die an die Salzburger Fans gegangen sind, waren da vielleicht irgendwie auch schon gratis oder so, weil es ja letzte Heimspiel jetzt auch war. I don't know, es ist auf jeden Fall, ja, auch wenn es sehr, sehr kalt ist und Basel jetzt vielleicht auch nicht so dieser Leckerbissen ist, ja, ist das eine sehr, sehr traurige Zahl.
Ich finde es ja, vielleicht kann man da auch nochmal dieses Interview von, um Gottes Willen, wer hat es gesagt? Markus Steinhöfer war es nicht. Schwegler in der Kronenzeitung hat er davon gesprochen, dass Salzburg so die Identität verloren hat, die spielerische Identität. Mhm. Und vielleicht fehlt das eben auch momentan diesem Publikum, den Salzburger Fans, das Spektakel, dass eben auch mehr wieder ins Stadion kommen. Gegen die Bayern war die Hitten voll, aber es ist halt viel Eventpublikum mit dabei. Aber es braucht halt wirklich auch wieder einen harten Fankern, der eben auch gegen Hartberg und Co. ins Stadion geht.
Sehr, sehr gut möglich, aber Identifikationsfiguren aus Salzburger Sicht war für mich jedenfalls zuletzt Andi Ulmer. Und wenn ich dann weiter davor denke, würde ich eh schon sagen, Johnny Soriano, oder fällt dir da noch ein anderer ein? Also.
Naja, es hat schon, ich meine, Zlatko Janusovic hat auch eine Zeit geprägt und du hast natürlich diese Spieler, die vielleicht jetzt nicht unbedingt so für Salzburg gestanden sind wie Dominik Szoboszlai, aber die waren halt so spektakulär. Du hast das eigentlich nicht braucht, dass die irgendwie aufs Logo küssen oder so, sondern das war einfach Spektakel an sich. Und ich glaube, deswegen sind viele Zuschauer damals ins Stadion gegangen.
Ja, deswegen aber gut für Salzburg, dass sie Alibegovic jetzt haben. Ja, der ist halt jetzt momentan der Spektakelspieler.
Absolut. So, jetzt der Blick auf die Tabelle der UEFA Europa League. Red Bull Salzburg auf Platz 28 mit 6 Punkten. 4 weitere Teams mit 6 Punkten und es ist eigentlich ganz einfach. Salzburg muss 4 Plätze aufholen. Platz 24, der würde reichen für das Playoff-Ticket, hat aktuell Celtic Glasgow mit 8 Punkten, sprich 2 Punkte mehr und einer Tordifferenz von minus 4. Salzburg hat auch minus 4 und deswegen war dieser Treffer von Basel eigentlich auch so deppert gestern. Ja, weil da wärst du zumindest schon mal vor Basel gewesen, weil die sind halt jetzt da wiederum vor Salzburg. Theoretisch könnte man auch noch die Young Boys, Brandbergen und Lille einfangen, aber ganz ehrlich, Lille hat eine Tordifferenz von plus 2 und da müssen wir ein paar Tore schießen und halt gleichzeitig gewinnen. Lille müsste verlieren. Davon gehe ich jetzt nicht aus. Ich habe uns eh zusammengeschrieben, so die Möglichkeiten von Salzburg und die
Sagen
Gegner.
Wir mal noch ganz kurz, bevor wir diese Möglichkeiten kurz beleuchten, wie hoch ist denn der Prozentsatz, dass Salzburg wirklich die Playoffs packt?
Also, laut Football mit Starter, einer meiner Lieblingsseiten auf Twitter, 1%.
Na passt, so.
Sie sind da die Mannschaften mit den geringsten Chancen, auch wenn dahinter noch Mannschaften sind, die auch noch.
Ja, weil du musst dich halt einfach auf 1, 2, 3, 4 andere Partien eigentlich, musst du eigentlich hoffen,
dass ja, da gepasst wird. Und hinter dir ist eine andere Mannschaft.
Ja, das ja. ja auch noch. Und du musst ja selber erst einmal auswärts bei Aston Villa bestehen. Ja. Auch wenn die ja eh schon fix in den Top 8 sind, denke ich, wird da schon, im Gegensatz zu Thomas Letsch, der meinte, die werden nicht rotieren, die werden da schon mit vollem Karacho auch gegen Salzburg spielen, weil die wollen ja da gut abschneiden. Also wenn ich mir den Kalender eines Premier Leagueisten anschaue, der auch noch europäisch vertreten ist und in den 20 Cups, die es in England gibt, dann glaube ich sehr wohl, dass Aston Villa ordentlich durchrotieren wird. Dennoch kein leichtes Unterfangen. Ja. Also dass Salzburg da gewinnt, da muss schon einiges aufgehen. Ja.
Also du musst gewinnen. Also
ja, du musst gewinnen, weil sonst sind diese ganzen, genau. ganzen ja, spekulativen Gedanken da über die anderen Spielausgänge eh nichts wert. Ja. Mein Basel eben mit den 6 Punkten trifft zu Hause auf Viktoria Pilsen. Die sind schon mal fix in den Top 24.
Schon mal bitter für Salzburg.
Weil schon. Dann aber ich glaube, nur weil du in den Top 24 bist, also Viktoria Pilsen wird, glaube ich, jetzt da nicht so arg die Rotationsmaschine da anwerfen, nur weil sie schon fix in den Top 24 sind. Ja. Bei Feyenoord, die treffen auswärts auf Betis Sevilla. Gut, die kämpfen.
Bitte, Real Betis.
Ja, Entschuldigung, Betis, Real Betis. Immer, aber wenn du nur statt Betis, dann
ja,
bin
ja,
ich
aber
immer
Betis. Was, ja, aber es ist Real Betis. Ja.
Verstehe ich schon. Die kämpfen um die Top 8.
Ja.
Das heißt, da wird es auf jeden Fall einmal heiß hergehen. Ludo Goretz trifft zu Hause auf Nizza. Da geht es um nichts mehr. Die sind schon ausgeschieden. Und Celtic trifft auf Utrecht. Und die sind auch schon fix raus.
Ja, die haben halt alle also, andererseits mehr Punkte, ähnliches Torverhältnis. Also, das sind schon noch Teams, die man überholen könnte, aber es ist jetzt sehr viel, was wäre wenn. Also wenn Basel, Feyenoord, Ludo Goretz und Celtic nicht gewinnen und Salzburg gewinnt, dann ist Salzburg fix in den fix. Playoffs.
Aber ich sag's dir gleich, eben Celtic hat gerade diesen Schleudersitzplatz 24 und die haben von all den Gegnern das einfachste los mit Utrecht. Also
ja, aber vielleicht
und zu Hause auch noch und ganz ehrlich, ein volles Celtic, also volles Stadion in Glasgow, da wird nichts anbrennen und ich gehe stark davon aus, dass Celtic gegen Utrecht gewinnen wird und damit auf jeden Fall weiterkommt. Mal schauen, wer dann eben auf 24 runterrutscht, aber ich kann es mir am besten nicht vorstellen und 1% Chance ist jetzt da. Auch nicht sehr.
Aber es ist 1%, Alter. Es ist 1% und den haben wir vor einer Woche nicht gehabt oder vor ein paar Tagen. Also da war es 0,1% bei Salzburg. Das hat sich jetzt eigentlich verzehnfacht. So
wie hoch war es bei Sturm?
Ich glaube, da war es bei 2 oder 3%. Da bin ich mir auch nicht sicher. Also es war sehr gering. Also ich hätte ja eher gedacht, dass Sturm noch eine Möglichkeit hat, um ins Playoff einzuziehen. Jetzt ist es halt anders gekommen.
Hoffentlich ein versöhnlicher Abschluss jetzt dann. Nächste Woche. Denn da wird sich auch das Börserl sehr freuen.
Ja.
Bei all den Stadionplänen, die man auch hat und so weiter und so fort.
Schau, und ich sage, da haben wir zumindest nur Basis für nächste Woche auch in Europa gehabt. Das gefreut mich.
Herrlich,
dass wir so ein bisschen was haben, wo wir uns so ein bisschen anhalten können. Das ist schon auch noch um was geht. Es geht noch um was. Es geht noch um was, Patrick. Okay?
Ja, auf jeden Fall.
Also sagen wir so, wie es ist. Aber das war auf jeden Fall Europa Cup von dieser Woche. Wir sind am kommenden Mittwoch wieder retour. Davor gibt es die Answer-Konferenz. Wir sagen danke fürs Reinklicken. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Europa Cup.
Servus.
Europa Cup, der Videopodcast über den internationalen Clubfußball von LOL 1 und Canal Plus. Abrufbar in der LOL 1 App, auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.